Halli, hallo und guten Tag. Wir sind jetzt bei Folge 10 und somit ein kleines Jubiläum für uns. Heute wird ein bisschen frei erzählt. Wir quatschen über Konzerterfahrungen, ob jetzt gut oder schlecht. Ja, und was uns noch so einfällt. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Bonjour zu Folge Nummer 10.
Bonjour.
Es freut uns, dass ihr uns schon so viele Folgen begleitet. Zuerst möchte ich unsere beiden neuen Patreons begrüßen. Hallo Jenny, hallo Jan. Schön, dass ihr uns folgt.
Voll cool.
Nice. Voll cool, dass ihr da seid.
Es freut uns unfassbar, dass ihr Teil unserer Community seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Heute werden wir so ein bisschen frei von der Leber reden und am besten fange ich einfach mal damit an, mit dem wohl schlechtesten Konzert, auf dem ich war, beziehungsweise wir.
Das war gefühlt schon Jahre her gewesen.
Wer ist wir? War ich da auch dabei?
Oh ja. Und auch der Dominik.
Oh ja. Dann haben wir da gespielt und das war deine, also.
Neverending Story, ja. Jedes Konzert von euch ist einfach, naja. Es war
ein Erlebnis, sag's.
Andere holen sich eine Achterbahn.
Nach unten.
Ja. Andere holen sich einen Bandcoach, manche gehen zu einer Grizzly Show.
Ja. Da lernt man auch viel, was man
genau so
was man nicht machen sollte. So. Und zwar, es war in Freiburg.
Ah, shit, ja, geil. Das wollte ich auch noch erzählen. Jetzt weiß ich schon.
Ihr kennt ihn als
Young Money. Geldjunge.
Ja,
es natürlich!
Genau. Eins der schlechtesten Konzerte, wo ich war.
Mit den Jungs. Warum bin ich da nicht drauf gekommen?
War von Money Boy. Da sind so viele schreckliche Dinge passiert. Der junge Mann ist von der Bühne für eine Stunde, weil wir Klopapier auf ihn geschmissen haben.
Nee, nicht wir.
Nicht wir.
Das Publikum.
Wir waren die erste Reihe Junkies, die sich mit den unter 18-Jährigen den Wodka O geteilt haben, den er ausgeschenkt hat. Du meinst das
16-jährige Mädchen auf der Bühne, der Wodka ins Gesicht geschüttet hat.
Oh, das war echt der Hammer. Und er wurde halt wirklich mit Klopapierrollen abgeworfen. Und er ist ja von der Bühne, weil er pisst war. Und sein Playback lief aber natürlich weiter. Also im Endeffekt, er hat nur physisch den Raum verlassen, aber sonst hat sich nichts verändert.
Das war ein Vollplayback, ne? Nicht nur Playback, also DJ-Playback, sondern komplett. Mit Vocals, komplett, MP3, links, rechts, los geht's.
Ja, also das war richtig krass, aber...
Und der war beleidigt und geht von der Bühne. Ja.
Man kann ihm ja nachsagen, was man will, aber er hatte eine Flasche Wodka dabei, er hatte eine Flasche Jackie dabei, er hatte Dübel dabei und hat das allen Leuten vorne in die erste Reihe gegeben, von wegen, gönnt euch, reicht's rum. Fand ich einen sehr netten Move von ihm auf jeden Fall.
Das war schon, aber einfach alles drumherum war so...
Ja. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen schuldig gefühlt, als ich später auf seine Türklinke gekotzt habe.
Auf die Story wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ne? Aber ich finde es ohne Scheiß ein bisschen grenzwertig irgendwie. Ja. Also klar kannst du irgendwie ein bisschen mal Bier ausgeben oder so, aber harten Stoff und vor allem Dope irgendwie in der ersten Reihe rumzugeben an, du weißt nicht, wie alt die Menschen sind, gerade bei so einer Show sind die ja tendenziell jünger.
Ja.
Ey, komm, also das kannst du, also Spießer hin oder her, aber das.
Also ich konnte es auch
nicht.
Nur 10 Minuten angucken.
Das kannst du nicht bringen.
Klar kannst du das nicht
bin
bringen.
Ich in einen anderen Raum gegangen, weil es nicht mehr ausgehalten habe, weil es einfach so.
Es war
so
einfach schlecht.
Wir wollten unbedingt Choices hören, solange sie mal geblieben sind.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum wir da hingegangen sind. Irgendwie sind wir halt dahin, kamen dahin, haben uns das angeschaut und tatsächlich wurden die Erwartungen noch unterboten, also an musikalischer Qualität, gell?
Unterwältigt.
Aber es war ein cooler Abend trotzdem. Ja, es war trotzdem lustig und unterhaltend, es war nicht so, dass man sagt, oh, ich komme da nochmal hin und gebe da, weiß ich, 30 Euro fürs Ticket aus oder so.
Ja. Was auch der Sam und ich zusammen gemacht haben, war, wir wussten ja wohl Backstage runter geht diese Treppe und da haben wir auch auf den Handlauf gepisst.
Echt?
Also, ja. Weiß weil wir wussten, dass er da runterläuft.
Und auf die Türklinke von seiner Backstage-Tür gekotzt. Das ist Derbe. Ja. Ey, das muss für den ein richtig beschissener Tag gewesen sein. Der Freiburg Arme. Hieß denn das?
Es war auch im Schmitzkatze.
Schmitzkatze, genau, ja. Richtig. Stimmt.
Schöner prinzipiell ein geiler Club, richtig viel Spaß, cooler aber halt Club, nicht mit Moneyboy. So.
Ja, genau, ich glaube, das war auch nicht besonders krass besucht.
Nee, überhaupt nicht. Da waren, glaube ich, 50 Leute oder so vielleicht.
Ja, und das Schlimme war halt wirklich, dass das Verhältnis von Leuten wie wir, die sich das ironisch reinziehen wollen, zu Leuten, die das sich ernst reingezogen haben, für ihn eher schlecht verteilt war.
Ja, das definitiv. Stimmt. Da waren viele so sensationsgeiler am Start, aber nicht
am
Die
Ende
Hard
vom
Fans.
Tag haben sie trotzdem alle Eintritt bezahlt, ne?
Ja, das ist richtig.
Dann kann sie ihm auch wiederum egal
ja,
sein.
Ja, richtig. Na, vielleicht nicht egal, aber er denkt sich so, ja, die Arschlöcher, aber wenigstens haben sie Geld für mich bezahlt.
Ja. Ey, nee, also das war wirklich, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das war wirklich so eine richtig beschissene Show. Das war richtig schlecht, ja. Einfach. Der kam, man kann sich vorstellen, vielleicht mit seinem Manager und so einem, keine Ahnung, 1, 2, 3 Dudes irgendwie und hat dann da irgendjemand einen USB-Stick in die Hand gedrückt und dann ging's los. Ja. Playback, so ohne großes Tamtam, ohne, also, ja, egal, ey.
Das war wirklich krass. Ich habe noch Videos davon auf dem Handy, fällt mir gerade ein.
Krass. Nee, das hat sich bei mir leider alles eingebrannt, das weiß ich gar nicht, weil es einfach wirklich so grandios schlecht war.
Das war schon arg incredible auf jeden Fall. Mir fällt da gerade eine Sache ein. Ein Festival. Miri war leider nicht dabei. Domme und ich waren da mit ein paar anderen Leuten. Und es haben unter anderem Green Day gespielt. Und wir dachten, oh krass, ja, Green Day, gucken wir uns an. Natürlich siehst du jetzt ja auch nicht alle Tage eine weltbekannte Band. Geil, ziehen wir uns rein. Show war total krass. Hauptbühne, Headliner des Abends und auf einmal Stromausfall. Licht aus, Ton weg, alles stockfinster. Und du hast erstmal überhaupt nicht verstanden, was passiert, was geht eigentlich ab.
Heavy, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind.
Ja, schon.
Eigentlich, ne?
Ja, und sowas, also ich meine, sowas ist eh immer unglücklich, wenn es passiert, aber wenn es dann auch noch beim Headliner auf dem Southside auf der Hauptbühne passiert.
Fiese Nummer.
Richtig ärgerlich, ey, da müssen Köpfe gerollt sein.
Wie die rotiert sind da hinten irgendwie, 100 Pro von A nach B gerannt. Oh, hast du Diesel nachgefüllt in den Generator? Ah, oh, nein!
Scheiße, ich hatte E10 rein.
Ja, genau. Genau.
Ja, also ultra krasse Sache auf jeden Fall. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich es noch nie gesehen habe und dann auch noch in dieser Größenordnung. Und es ist ja dann, glaube ich, 2 oder 3 Mal passiert.
Das ist ein paar Mal passiert, ja. Oh,
und die haben es dann aber auch so, also die Band hat es ja irgendwie ziemlich cool genommen. Und wie heißt der? Jimmy Armstrong?
Lou Ochsenknecht.
Oh, der Sänger gegen uns. Billy Arms, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, auf jeden Fall irgendwie, hat sich ja dann mit der Akustikklampfe auf den Laufsteg, auf den Catwalk gestellt und hat er quasi so runtergebrüllt und hat gemeint so, ey Leute, klar ist hier echt eine große Fläche und so, aber wenn ihr echt alle voll leise seid, dann können wir das so durchziehen und ich spiele jetzt Akustik-Songs, bis es mit dem Strom wieder hinhaut.
Dann ist Seite
gerissen. Wie cool ist das?
Mega, mega krass. Ja,
dann reißt ihn auch nur Seite.
Das ist so fatal. Und der Backliner sucht gerade die Stromprobleme. Ja. So, ist nix mit, ne, ah, ja komm, fuck it. Dann,
und dann packt er noch eine Ukulele aus.
Ja, genau. Bring! Bin für alles vorbereitet.
Ja, aber was eine krasse Nummer auf jeden Fall. Oh, und da fällt mir gerade direkt noch was ein, wenn wir auch gerade beim Southside sind. Eine von mir sehr geliebte Band, Anti-Flag. Hammerhart. Habe ich dort gesehen. Und man kennt ja so ein bisschen diese Nummer mit teilweise Sänger singen, während sie Crowdsurfen und sowas. Gitarristen und Bassisten vermutlich auch. Aber ich habe noch nie ein crowdsurfendes Schlagzeug gesehen. Das war total sick. Die hatten eine Platte drauf, Drums. Also komplett abgespeckt, das war glaube ich wirklich einfach nur Kick, Snare, Hi-Hat und er hat einen halben Song auf dem Publikum gespielt als Schlagzeuger.
Mikrofoniert?
Ja.
Na krass. Boah.
Wie geil.
Das ist natürlich crazy.
Du musst darauf hoffen, dass halt keine 15-jährigen Mädchen da unten in der ersten Reihe sind und das nicht heben können.
Das wäre, ja. Ja, ja,
da muss
man
so ein bisschen Glück haben, halt, aber trotzdem theoretisch ein geiler Move.
Ein total geiler Move. Ja.
Kommt fast an Sibis Ich surfe auf dem Gitarrencase.
Stimmt. Aber macht nicht auch der Schlagzeuger von 21 Pilots, macht der das
doch,
nicht auch?
Ich wollte exakt das gleiche sagen.
Ja, ne?
Ah, ich auch gesehen. Ahnung. Aber der stellt sich nur sozusagen in die erste Reihe, soweit ich weiß. Also lässt es rüberhängen in dieses Publikum.
Publikum.
Also so eine Art Stage-Dive mit dem. Aber trotzdem sehr nice, dass der Schlagzeug mal in den Vordergrund kommt und nicht nur.
Kann man sich gut vorstellen, wie die da drauf gekommen sind. Die haben so überlegt, ey, wir müssen sowas machen mit hier Crowdsurf, irgendwas. Und dann irgendeiner, ey, wie wär's denn, wenn wir es mit dem Schlagzeug machen?
Crazy
und alle dann so, bist du bescheuert? Wie soll denn das funktionieren irgendwie? Und dann ist aber irgendwie dann doch diese Idee gewachsen. Ist eigentlich eine geile Sache.
Finde ich eigentlich gut.
Richtig.
Das halt auch der von hinten mal nach vorne kommt. Schlagzeuger sieht man eher seltener im Vordergrund, deswegen ist es doch mal ganz, ganz,
da gibt es ja auch so eine Story, ich weiß gar nicht von welchem Konzert es war oder irgendwas, aber ich habe das irgendwo auf einer DVD oder so mal gesehen, wie ein Bier gecrowdsurft ist sozusagen von Bühne bis zum FOH, weil da hatte der FOH-Mann Geburtstag oder der Lichtler, irgendwer da hatte Geburtstag und dann hat der Sänger angesagt, hier bring mal dieses Bier zum... wie auch immer er heißt. Und dann haben die Leute dieses Bier quasi so gecrowdsurft zum FOH, ne, weitergereicht irgendwie so in der Manier. Und der hat es dann bekommen und dann haben sie noch Happy Birthday gesungen irgendwie und mega geil.
Ich weiß so ein riesengroßes Bier, so 2 Meter groß Move. Oder war das so eine ganz kleine Flasche?
Nee, es war so ein 0,5er Festivalbecherchen.
Ach süß, so. Richtig
ja,
süß.
Ja.
Oh, wo wir gerade beim Crowdsurfen sind, sorry, mir kommt jetzt aber eine Story nach der anderen. Wisst ihr noch, wie ich vorhin gesagt habe, so, ich glaube, mir fällt gar nicht so viel ein.
Ja, das kommt.
Totaler
das
Bullshit. Kommt. Von unserem schon oft erwähnten, sehr geliebten Open Flair Festival, wo wir das ganze Wochenende verbracht haben und ich glaube, einen Tag nach uns Boys Sets Fire gespielt haben. Love it. Und wo tatsächlich ein Security einfach, der vorne im Graben stand und dann auf die Absperrung draufgesprungen ist und dann gecrowdsurft ist. Und dann auch Nathan, der Sänger von Boys Sets Fire, hat gemeint, so, in aller Zeit, in der ich Musik mache und eine Band spiele, habe ich never in meinem Leben einen crowdsurfenden Security gesehen.
Mega geil.
Wie cool ist dieser Verein hier? Ja. Und absolut, also wie geil, wie
sympathisch. Das hatte vor allem irgendwie, vielleicht auch dadurch, aber auch ohnehin schon, hatte das so einen coolen Vibe irgendwie so. Es war nicht so, die Securities waren voll gestresst, weil irgendwelche Leute ausrasten oder viel zu krass crowdsurfen oder
die
so.
Die waren so krass.
Das war so
cool,
locker lässig, ne? Die Leute haben sich scheinbar gut verhalten, die Securities hatten nichts zu tun und der denkt sich, ich mach's einfach.
Ja. Und am Ende stand der Manager schon mit der Kündigung in der Hand so hier in die Kündigung gesurft.
Und er so, worth it.
Ja, genau. Fuck you.
Und wieder zurückgesurft.
Der hatte dann so ein Fame wie der Besenmann. Der Besenmann fällt mir auch gerade ein. Das Besenmann? War, ja, ich habe mal auf dem, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgend so ein Elektrofestival gearbeitet und da war Moby und Paul Kalkbrenner Headliner. Und da hat, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, ich glaube erst Kalkbrenner gespielt und dann war Umbau auf Moby und dazwischen, die Bühne war voll mit Konfetti und irgend so einem Stuff, so Plastikschnipseln und so Zeug. Und die Stagehands müssen das dann ja irgendwie so runterfegen und so. Und einer von denen hat es geschafft, sich charmant, aber deutlich in Szene zu stellen und hat so ein bisschen das Publikum animiert. Ne? Immer wenn er dann den riesen Konfettiberg, den er von der einen Weg halt weggefegt hat, die Bühnenkante runtergefegt hat, dann waren die immer so... Ne, und dann war es dann so, ganze Publikum, Besenmann, richtig geil. Und der hat es auch abgeschlossen mit einem Crowdsurf.
Ja, nice.
War Stagehand, hat rumgefegt, wurde richtig angefeuert und es war natürlich total lustig, weil sich das alles so gegenseitig aufgeputscht hat. Der hat nur mit dem Arm gezuckt und die Leute waren, voll gut. Und
so dann ist der
auch, ja, genau. Und dann ist der auch reingehüpft, mega gut. Vielleicht das hat er immer noch einen Facebook-Account oder sowas. Besenmann.
Der Besenmann.
Ja, voll gut. CEO-Festival war's. Nee, war's nicht. Egal.
Sehr überzeugend ausgerufen.
Ja, richtig. Wir hatten es ja gerade in der Pause davon. Selbst wenn du was sagst, was nicht stimmt, sag's einfach mit so viel Überzeugung, Nachdruck und einer Beleidigung hinterher. Ja.
Dann können die Leute gar nicht mehr anders.
Ja, weil der liebe Miri ist der Überzeugung, dass Felix Lobrecht eigentlich Philipp heißt.
Ich kenne Felix Lobrecht gar nicht. Ich glaube, der existiert einfach nicht.
Du meinst Philipp Lobrecht?
Ja, Philipp Lobrecht.
Fellow Podcaster.
Ja, aber echt. Fellow Podcasters.
Geil, was fällt euch noch ein? Ich habe direkt noch eine Story
von einem
Konzert.
Ich habe auch tausende.
Aber ich habe gerade so viele gedroppt, deswegen.
Mir fällt eine ein, die steht tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber die ist mir im Laufe eingefallen, so an richtig miese Konzertmomente, die ich gefühlt habe. Und das war wahrscheinlich eine meiner ersten Shows, die ich selber als Mucker gemacht habe. Da haben wir mit der Band gezockt und das war, irgend so ein Stadtfest oder Kirmes oder so irgendwas. Auf jeden Fall in so einem riesigen, wie auf der Wiesn, so ein riesiges Zelt. Und da irgendwo, wir waren nicht so die Hauptattraktion, die Menschen haben halt gegessen und gefeiert und so. Und in irgendeiner Ecke gab es dann eine Bühne, da haben wir gezockt und für die es interessiert hat, konnten halt dann dahin gehen und sich diese Show angucken. Aber natürlich ist so ein Konzert in so einem Zelt scheiß laut. Das heißt, man kam nicht drum rum, an diesem Konzert teilzunehmen. Und da kommt jetzt dieser miese Punkt. Einer hat irgendwann angefangen oder eine Gruppe hat angefangen, ihre Bierbank aus dem Zelt rauszutragen und dann halt draußen weiter zu essen, weil die nicht von unserer schäbigen Musik genervt wollen. Und da ist dann so ein, das hat so ein Ding gestartet. Ungelogen, 80% der Bierbänke standen nach unserer Show draußen und unsere paar Freunde, die halt da waren, das war so richtig, du hast gezockt, ne, irgendwie krassen Metal oder so und du hast gesehen, eine, also 10, 20, hunderte gehen nach und nach wie so Ameisen, die sich die Bierbänke hintereinander hertragen und warten müssen, damit der nächste weg ist. Und
wie gemein.
Ey, das war richtig mies.
Ganz kurz, wie alt wart ihr da?
Ey, 16 oder so.
Wow. Also so eine richtige jung. Jugendliche Band. Und ja, die Leute, die da rausgegangen sind, waren wahrscheinlich so gestandene Allmanns. So richtige Erwachsene.
Ja, ne, so typische... Ja.
Achims und Annetten.
Wahrscheinlich, ja. Und, ne, und unsere drei Kumpels, die sind halt vor der Bühne stehen geblieben. Ne? Aber so dieses Gefühl...
Unangenehm.
Für uns war das natürlich krass. Ey, wir spielen ein Riesenzelt und so, auch wenn es keiner mag. Ey, scheißegal, wir spielen da.
Wie mies.
Und dann hat man gesehen, ne, und wir haben uns auch so angeguckt und so, und ich glaube, jeder hat so dieses gleiche miese Gefühl gehabt, dieses, ey, die gehen alle, wir sind ja Wählerplatz, was geht?
Dieses Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich abbrechen und von der Bühne runtergehen, ja. Was aber dann unprofessionell gewesen wäre, sondern man zockt halt fertig, auch wenn
es logisch, gefällt, natürlich bricht man die Show wegen sowas nicht ab.
Aber man das denkt sich trotzdem, dann, what the fuck, ey.
Da muss man dann halt durch, sozusagen.
Aber sowas hatten wir auch, das war früher mit meiner alten Band.
Soll ich den Namen sagen?
Nee. Möchte ich nicht. Okay. Flint. Flint war die Band. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, es war Mainz, im Jazzkeller gespielt. Mit der Band Callahan. Und es ist niemand gekommen. Es war niemand da. Dann ist uns aber auch aufgefallen, als wir nachgefragt
haben. Keine Tickets verkauft.
Kein einziges. Nichts. haben wir uns auch gefragt, warum kommt nicht mal hier die lokalen Leute, die so ein bisschen oder der betrunkene. Der Alki, der immer da ist,
der halt
kam
sich
auch
freut,
nicht.
Dass was ist.
Da war halt noch Stadtfest. Und dann haben sie gesagt, hey, wir machen nur ein bisschen Probelauf und Stadtfest, versuchen Leute zu animieren. Mhm. Haben es dann auch geschafft, zwei Leute zu catchen. Aber
für die war das dann bestimmt noch unangenehmer als
übelst,
für euch.
Ja. Oh nein. Und dann haben wir noch, war die Vorband, also Callahan war sozusagen, wir haben mit denen getourt, in Anführungszeichen. Und die waren dann, also gerade der Bassist war so hackevoll, der konnte nicht mehr stehen. Mhm. Hat sich jedes Mal, wenn Pause war, irgendwo abstützen müssen, weil er nicht mehr stehen konnte. Hat aber seinen Stuff sehr tight durchgezockt. Aber halt war, du hast gesehen, dass er richtig voll war.
Also der macht das schon professionell.
Ja, auf jeden Fall. Und dann sind irgendwann die zwei Leute auch gegangen. Und dann haben wir als Hauptband auch wieder von jemandem gespielt. Und das war so ein richtig unangenehmer Moment.
Oh nein.
Deswegen, ja.
Boah.
Kann man gar nicht in Worte fassen, wie weh das tut.
Also ich meine, man hat schon vor wirklich lachhaft wenigen Menschen gespielt. Das passiert jeder Band, wenn man irgendwann anfängt.
Irgendjemand steht aber, schon immer da.
Ja,
so.
Aber wirklich so vor null Menschen, ja. Das tut so krass weh, glaube ich.
Und du willst es ja natürlich durchziehen, weil das, wenn du sagst, nee, dann spielen wir nicht, dann ist das Ganze ja noch...
Unangenehmer.
Tragischer, so. Ja. Genau, ist noch negativer.
Dann soll man es eigentlich als offene Probe sehen und versucht, die so gut einzureden.
Da muss ich an, hier, gestern hatten wir es drüber, Kid Life Crisis, die erste Tour in, da, wo du die Avocado-Allergie...
Wiesbaden.
Ja. Da standen vielleicht...
Das ist auch noch eine meiner Erzählungen.
Erinnere ich mich an 10 Leute und davon waren aber 8 von der anderen Band oder von den anderen Bands oder irgendwie vom Veranstalter oder so.
Nee, also eine Handvoll Leute waren schon da.
Ja,
waren
vielleicht 20 da oder so, aber das war so richtig
schlecht.
Und dann war es auch noch Sonntagabend.
Es war Sonntagabend.
Das war dann so ein bisschen, okay, danach fahren wir heim oder ich weiß gar nicht, ob wir gepennt haben oder heim.
Nee, wir sind heimgefahren.
Ich glaube, wir sind heimgefahren, gell? Und das war dann so ein bisschen, echt scheiße.
Ja, also ich glaube, das worst besuchteste Grizzly-Konzert, das wir mal gespielt haben, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, aber wir waren glücklicherweise nur Support, was einem der so ein bisschen dann die Unangenehmigkeit so etwas abnimmt, sage ich mal.
Ja.
Aber ich glaube, da waren zahlende Personen da 8.
Das ist
mehr
so
als
hart.
Bei uns.
Das ist so hart.
Ja. Und das war schon, aber muss man durch?
Es ist halt
klar.
So, als kleine, unbekannte
ist
Band
so.
Musst du halt da durch.
Wenn du solche Shows spielst, bedeutet es nämlich, dass du den Schritt gewagt hast, aus deiner Komfortzone rauszugehen, in einer Stadt, in der du noch nicht warst, in der dich noch niemand kennt, eine Show zu spielen, da mitzumachen. Ne? Natürlich, wenn du immer in deiner Hometown spielst, dann kriegst du sicherlich hin, dass da
das Jutze voll ist.
Paar Leute, je nachdem. Ne? Aber natürlich ist es so ein Step. Klar, ey, eigentlich für uns auch. Ne? Wir pimmeljunge Band irgendwie und dann plötzlich spielen wir in Essen. Café Nova oder so.
Ja.
Uns kennt kein Schwanz da, aber
zumindest mehr los als
ja, da war mehr los. Ja.
Aber dann knüpfe ich direkt mal mit meiner unangenehmen Wiesbaden-Avocado-Geschichte. Aber das war auf jeden Fall die Show, bei der es mir physisch am schlechtesten ging. Also das war wirklich grausam. Wir hatten im Backstage, man konnte sich schön Raps selber machen. Und ich habe jahrelang sehr gerne und sehr viel Avocados gegessen, auch schon bevor es cool war.
Ja, ich kenne Avocados.
Avocados. Ja.
Habe ich mir reingefahren auf jeden Fall und habe halt natürlich auch übertrieben viele von diesen Wraps-Burritos gegessen, weil ich echt Hunger hatte. Und auf einmal hat mein Magen wehgetan. Ich habe Krämpfe gekriegt, wie blöd, wie sich dann rausgestellt hat, aufgrund einer Avocado-Allergie, die ich irgendwann entwickelt habe, aber vorher noch nicht hatte.
Im Laufe des Abends?
Im Laufe des Abends. Nee, also ich hatte schon ein paar Mal...
Du hättest den sehen müssen, wie der aussah.
Ey, ohne Scheiß, ich war kreidebleich. Ich habe mir wirklich, bis wir auf die Bühne mussten, die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich konnte echt kaum gerade stehen und dann noch vor diesen 12 Leuten
noch eine Kackshow,
irgendwie so eine Scheißshow zu spielen, bei der mir alles wehgetan hat und ich einfach nur sterben wollte. Also das war auf jeden Fall die schlimmste Show für mich persönlich, die ich spielen musste. Schlimmer als jede verkaterte Show und was weiß ich was, weil da wollte ich wollte einfach nur noch heim. Die Jungs waren so lieb und auch I Am Noah, unsere Supports, waren so freundlich und alle haben für mich auf- und abgebaut, dass ich quasi kaum einen Finger krumm machen musste, aber ich wollte einfach nur sterben. Ich hatte so gefühlt eine glühende Bleikugel verschluckt und sie wollte nicht oben raus, sie wollte nicht unten raus, am liebsten vorne raus, irgendwie. Oh, never again, ey.
Stark, dass du trotzdem gespielt hast, ehrlich gesagt.
Ich hab wirklich kurz überlegt, zu sagen, es geht nicht. Und dann dachte ich auch noch, ist ja auch keiner da, der es hören will, wirklich.
Ist auch scheißegal, bockt ja niemand. Das freut sich eigentlich jeder. Die Barfrau da früher heim und so.
Ja,
aber
schon.
Der Team-Spirit war zu groß, einfach gesagt, nee, das ziehe ich jetzt durch.
Ja, wir waren gut drauf. Das war unser erster richtiger Weekender. Da kam unser erstes Album raus. Und eigentlich, ich wollte nicht, dass es so endet, dass wir dann die dritte Show von drei absagen müssen, weil ich eine Avocado gegessen habe. Richtig, richtig kacke auf jeden Fall.
Ja, krass. Was Lebensmittel mit einem machen, verrückt.
Ja. Ey, das war echt fies, ja, ja. Das stimmt.
Ich habe da jetzt so noch eine andere Geschichte, also wir erzählen so ein bisschen ja Konzertgeschichten und ich weiß nicht, ob es ein gutes Konzert war. Ich weiß ja, ob sie wahr ist. Jonathan Frakes, wie heißt der?
Frakes.
Ich hab's mit Namen einfach.
Ja, Jonathan Frakes.
Und zwar war das mein erstes großes Konzert. Und das
als
war,
Gast.
Als Gast, ja. Das war Manowar.
Nice.
Ja, krass.
Geile Story. Wow.
Das langt schon, mehr brauche ich gar nicht.
Ja, genau. Story's Ende.
Ja, das war mit 16. Und es war so wirklich so mit 16 so meine hardcore geile Band. Und die sind erstmal so richtig, also nicht erstmal durch Deutschland getourt, aber so seit längerem. Und das Schlimme an dem Konzert war einfach nur, dass da halt wir mit 16 sehr klein und schmächtig oder ein bisschen rundlich dort waren. Und es waren aber auch halt nur fast 2 Meter große Wikinger dort, die sich alle oberkörperfreie in den Armen lagen und du hast im Zug, wenn sie halt ihre Manowar-Grüße gemacht haben.
Ja. Man kennt's. Hey, wie geil ist es, dass du als Band einen Gruß etablierst?
Ja, übel, stimmt.
Hallo,
stimmt.
Jeder weiß, was der Manowar-Gruß ist oder so, der Manowar-Handshake. Also, ey.
Und dementsprechend hat man oft auch sehr viel Achselhaare dann über sein Gesicht streicheln gehabt.
Ah,
von verschwitzten 2 Meter großen Männern, die alle so ein bisschen Bierbauch hatten. Und das Konzert war fantastisch, aber das schmälert, also diese behaarten, schwitzenden Männer.
Hat es
ja nur Männer
beeinflusst, ja.
Ja, hat es so ein bisschen negativ beeinflusst. Und man muss sagen, es war wirklich keine Frau anwesend. Keine einzige in dieser ganzen Halle. Außer diese großen Männer, die halt schwitzen und die, ja, ist egal. Aber es war trotzdem ein fantastisches Konzert. Es war wirklich das, wie sie immer gesagt haben, eins der lautesten Konzerte. Es hat super schön im Bauch gegrummelt, wie sie es gehört. Aber ich glaube, ich war danach
weil
ein bisschen
taub. Weil du vorher Avocados gegessen hast?
Shoutout an die King Nugget Gang im Übrigen. Die hassen Avocados auch, glaube ich. Die haben irgendwas gegen Avocados.
Muss ich mal Max fragen, mit dem habe ich vorletzte Woche telefoniert.
Aber lustigerweise bei dieser Story noch, ich würde sie noch gerne zu Ende erzählen.
Ja, selbstverständlich.
Ich darf.
Okay.
Okay.
Gut. Ja, ist genehmigt.
Und zwar war es so eine Art Busparty, die halt von unserer ortsansässigen Hausbar, also diese Chaplins Pub hieß der früher. Das war so eine Kneipe. Und der hat es organisiert. Und der hat vom Anfang gesagt, bevor die Reise losging, Leute, wer zu spät zur Abfahrt kommt, den nehmen wir nicht mit. Und wer kommt zu spät, weil er vollgesoffen rumlag irgendwo, das war genau der Wirt. Wir mussten den Wirt anderthalb Stunden lang suchen, bis wir gefunden haben und ins Auto zerren konnten, weil er so voll war.
Oha. Ja. Da kann ich mir vorstellen, der hatte dann bestimmt richtig Bock auf eine lange Autofahrt.
Übelst. Nee, es war sogar ein Bus, also es war so ein organisierter Bus. Es waren 30 Sitzer oder sowas und es war tatsächlich so eine Art Party auch davor mit, keine Ahnung, 30 Kästen Bier und wir sowieso mit 16, war ja auch fantastisch. Also es war eine sehr lustige, gute Erfahrung, aber irgendwie auch ein bisschen komisch.
Okay. Mhm. Wo wir gerade bei so Teenie-Metal-Idol-Konzerten sind. Domme, möchtest du deine Machine Head-Geschichte erzählen?
Ja, okay. Okay. Wenn sie jetzt schon präsentiert
liegt.
Wird, ja.
Ich kenne sie, glaube ich, gar nicht.
Echt?
Ich war. Nicht, nee.
Das, die, ganz kurz, die Story hat einfach nur den Titel Commitment. Leg los.
Ich war und bin immer noch krasser Machine Head-Fan. Und die waren auf Tour mit, ich glaube, Trivium und Dragon Force im Vorprogramm, wenn ich es richtig weiß.
Richtig true.
Ja. Und da, wo waren das? Ich glaube, in Stuttgart Messe. Egal, irgendwo hier in der Nähe. Und ja, genau, wie das halt so ist. Man kommt da rein, man will als Die Hard Fan natürlich in der ersten Reihe oder sehr weit vorne stehen zumindest. Und dann bin ich da rein, habe es irgendwann geschafft.
Ganz kurz, war das die Zeit, wo du aussahst wie Meatloaf?
Ja.
Okay. Hast du kein VIP-Ticket bekommen automatisch?
Naja, jedenfalls habe ich es geschafft, während den Supports mich irgendwie in die erste Reihe zu kämpfen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss halt krass aufs Klo. Und es war dann aber schon der Zeitpunkt so, es war schon Changeover auf Machine Head oder so irgendwas. Und ich wollte nicht aufs Klo, weil ich nicht wieder in die erste Reihe gekommen wäre, gerade dann wieder kurz vor, bevor der Headliner anfängt. Und dann stand ich in der ersten Reihe, wollte Machine erzählen und hab mir halt in die Hose gepisst. Bewusst.
Geplant, kalkuliert.
Ne? Ohne Schnitt. Es war mir irgendwie dann, komm, dann halt so.
Ich hab eh so lange Haare, es merkt eh keiner.
Dann ist, bist ja eh Arsch verschwitzt und so. Es ist nicht so, wenn du dann aus dem Konzert rausläufst und da ist ein Fleck an deiner Hose. Nee, du siehst eh aus wie sonst was, ne? Nach so einem Metal.
Hast du nicht absichtlich so Bier?
Ja, nee, Bier hatte ich ja auch nicht. Ich wollte ja nicht weg. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich stand da auch alleine und meine Kumpels standen irgendwo anders oder so. Ich weiß es nicht.
Ich hätte einfach einen leeren Becher vom Boden aufgehoben und dann so getan, als Leute.
Und das war ja dann bis dahin vielleicht sogar schon getrocknet irgendwie. Das ist ja vor der Show passiert. Ja,
das hofft man. Aber ich glaube nicht, dass es so war.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Da, guter Tipp.
Da war ich 14 oder so.
Scrubs Staffel 9. Dave Franco erzählt, wo er ganz lange stehen muss und was aushalten muss und immer so ein kleines bisschen in die Hose pissen, warten bis es getrocknet ist, wieder ein kleines bisschen in die Hose pissen, warten bis es getrocknet ist.
Das ist ja noch
wieder
noch
ein kleines
verheerender.
Bisschen in die Hose pissen.
Nee, das wäre noch mehr gewesen. Wenn es da mal läuft, wenn du deinem Gehirn gesagt hast, das passiert
Schotten
jetzt.
Auf.
Und dann genau, und das funktioniert auch, so dieser natürliche Drang, es nicht zu tun, ist weg und du merkst, okay, ich piss mir jetzt in die Hose. Okay.
Krass.
Crazy.
Ja. Alter Schwede.
Ja. Nee, aber also wirklich Hut ab, dass du dazu stehst, dass du es gemacht hast. Ich verstehe es absolut. Der Mut, dass du diese Geschichte erzählst, mit uns und den Zuhörenden teilst. Ich find's toll.
Ja, es ist auch wichtig, dass das geteilt wird. Das ist gut, wenn die Menschen das wissen.
Ja, ich glaube, es gibt auch nicht, also er ist nicht der Einzige, glaube ich. Ich glaube, es gibt eine ganz kleine Community, die alle sowas mal gemacht haben.
Ich bin da in so einer Telegram. Ja, krass, nee, richtig.
Also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute sowas zu hören bekomme, ehrlich gesagt.
Damit hast du nicht gerechnet. Nee,
überhaupt nicht.
Ja, aber ist auf jeden Fall. Also ich find's großartig. Ich find's toll und es zeugt von deiner Liebe für diese Band.
Übel, ja.
Und ich glaube, würde Machine Head diese Story jemals hören, würden sie sagen, Dominik, stabiler Typ.
Ja. True. Rob wird mir auf jeden Fall ein High Five geben. Ja. Shoutout an Rob, den werden wir verlinken. Er muss es sehen. Er muss es sehen. Auf jeden Fall. Ich finde die nicht mehr so sympathisch. Der hat ja irgendwie die halbe Band wieder, hat sich da gewechselt und das ist irgendwie so ein bisschen unsympathisch. Aber
nein. Ah, okay. Schade, Rob.
Ja, Rob, guter Typ. Der macht auch viel so Streaming-Zeug. Stellt sich in den Raum und spielt Gitarre und so Zeug. Okay. Ja, also so Corona-mäßig.
Wo wir bei Konzertgeschichten sind, die zu Dommes Ungunsten laufen, möchte ich direkt noch einmal erzählen. Wir waren beide im Substage, zu zweit.
Ich weiß genau, worum es geht.
Okay, super. Wir haben uns sehr gefreut auf den Abend. Wir waren bei einer unserer Lieblings-Rap-Kombos, zugezogen maskulin. Und es war schon mal so das ganz komische Setup irgendwie so. Ich glaube, Substage ging um 19 Uhr auf. Und die hatten keinen Support dabei. Und die haben erst um 21 Uhr angefangen.
Das heißt, ihr habt doch weggeballert.
Es war ganz komisch und es lief halt einfach die ganze Zeit nur Musik und es war auch eh voll wenig los.
Ja,
und stimmt. Es war irgendwie, es hatte eher was von so einem Party-Feeling bis dahin. Du hast ein paar Leute getroffen und an dem Abend hat unsere sehr gute Freundin, schon oft erwähnte, herzliche Tourmanagerin Nova, die Durchführung gemacht im Substage. Und sie hat gesagt, ach, ich freue mich so, euch zu sehen. Ihr beide trinkt heute umsonst auf meine Rechnung. Und der Dommer hat's als Wettbewerb empfunden. Und auf jeden Fall war er durch diese Aussage extremst angestachelt. Und im Endeffekt haben dann irgendwann so um 21 Uhr zugezogen maskulin angefangen. Und bevor das Set fertig war, wurde er von seiner Frau abgeholt und nach Hause gebracht.
Ja, passiert. Ja, unangenehm, aber ja, hey.
Passiert dem Besten, du schuldest mir noch ein halbes zugezogen Maskulin-Konzert, weil ich bin mitgegangen, weil ich echt Angst hatte, dass du auf dem Weg zum Auto stirbst irgendwie.
Oh, ja, da ging's mir dreckig, das weiß ich noch. Ja, typischer Anfängerfehler eigentlich, ne?
Ja. Es ist ein Prozess, es ist kein Sprint-Alkoholismus.
Ja, Shoutout an Bux an der Stelle.
Ja, richtig, unser Gitarrist Bux, der ist auch so ein Sprinter.
Ja.
Auch ein Transit.
Ja.
Ah, richtig geil. Ich überlege die ganze Zeit, weil wir sprechen gerade nur von, Lüge. Also andersrum, wir sprechen von guten Konzerterfahrungen, nie von denen, die wir selbst gespielt haben.
Weil man da nicht so viel mitkriegt vielleicht.
Irgendwie. Ja, vielleicht. Und ich überlege gerade, was irgendwie meine geilste Show zu spielen war. Aber es ist voll schwer irgendwie runterzubrechen. Also natürlich ist irgendwie so, als wir das erste Mal was ausverkauft haben als Headliner.
Stimmt.
Da war es halt irgendwie krass.
Völlig crazy, wenn man weiß, dass wirklich jeder Einzelne wegen dir da ist.
Ja.
Wegen der Band und Bock hat und Ticket gekauft hat, richtig krass. Sonst, wenn man vor vielen Leuten spielt, typischerweise in der Festivalsituation, sind die Leute natürlich nicht wegen dir da.
Ja.
Hauptsächlich. Die wenigsten wahrscheinlich.
Ja. Und da paar bleiben halt vielleicht stehen und so. Und das war auf jeden Fall eine ganz krasse Erfahrung. Aber im Endeffekt jetzt so, dann die Show war halt eine Show.
Ja.
Die war dadurch nicht außergewöhnlich. Irgendwie, und deswegen überlege ich gerade, was so krank zu spielen war irgendwie. Aber was mir da auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt zumindest, ist unsere Show, als wir, ich weiß nicht, in welchem der Jahre es war, als wir auf dem Impericon Festival gespielt haben, in Oberhausen. Und
klar,
das halt,
krasse Show,
die auf jeden Fall mit Abstand die größte Bühne war, auf der wir je standen. Wir haben die Hauptbühne eröffnet, selbstverständlich, irgendwie wir als kleine Band, waren total baff, dass wir auf der spielen sollen. Und halt, ey, und
was,
ich glaube,
das alles hier ist Bühne? Wir dürfen hier.
Ja, normalerweise ist auf dieser Fläche ist normalerweise noch unser Backstage und der Parkplatz vom Auto irgendwie. Und das ist alles, wo wir seid voll weit weg.
Ja, voll krank, ja. Voll krank.
Das ist halt eine Halle, glaube ich, wer die Turbinenhalle in Oberhausen nicht kennt, ich kannte sie vorher auch nicht, da gehen ja, glaube ich, 3.500 Leute rein.
Ich glaube,
so.
Sogar mehr noch.
Nee, 5.000, wir haben es
gegoogelt. Ich glaube, ja.
Also ist wirklich absurd groß.
Riesenhalle, ja.
Lächerlich groß. Und das war, also, und verhältnismäßig waren dann auch noch sehr viele Leute da, was mich auch noch verblüfft hat irgendwie. Weil erstens wir musikalisch ja nicht so hundertprozentig so ein Impericon-Festival sind, sondern ja eher aus der Punkrock-Ecke kommen als aus der Metal-Ecke und Hardcore-Ecke. Und dann trotzdem aber so viele da waren, glaube ich, 14 Uhr haben wir gespielt oder so. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz kranke Erfahrung irgendwie.
Das stimmt.
Aber ja, wie du sagst, so eigene Shows ist voll schwer, irgendwie so besondere Sachen auszumachen und so, weil man das, glaube ich, irgendwie anders wahrnimmt. Und blöd gesagt, in der Regel, wenn eine Show gut läuft und alles funktioniert und sowas, dann ist es wie eine von vielen Shows, ne? Also das soll jetzt gar nicht irgendwie heißen, man würdigt die Shows nicht, aber es ist was Besonderes, aber wenn jetzt nichts Herausragendes passiert, wie dass sich einer auf der Bühne in die Hose scheißt oder sowas, ist es halt doch einfach eine gut gelaufene Show.
Ja.
Was schön ist und man freut sich drüber, aber es ist nicht die erste und es ist nicht die letzte.
Hm? Bei dieser Impericon-Show war es so, dass ich ja als Merch mit dabei war und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil nach der Show im Tourbus habe ich das erste Mal dieses Groupie-Tum mitbekommen.
Ah, ich erinnere mich.
Weird das Ganze eigentlich.
Das war wirklich weird.
Ach, stimmt, das möchte ich jetzt nicht weiter erzählen.
Da war, glaube ich, nur ihr zwei, ne? Ich war nicht da.
Ja. Das ist halt einfach nur ganz eine ganz seltsame Sache irgendwie. Und ja.
Irgendwie haben Musiker oder Menschen mit einem Backstage-Pass am Gürtel einen gewissen Effekt.
Genau, ja. Ich wurde auch, als Manager hatte ich auch den AAA-Ausweis.
Gewisse Aura.
Und da sind die Leute, haben mich angeguckt, als ob ich irgendwie so ein Halbgott wäre.
Als wärst du Jesus,
ja,
ne?
Ja, ganz, ganz seltsam.
Ja, es ist voll befremdlich, ja. Tatsächlich.
Man denkt sich einfach, ey, ich will einfach nur, ich bin hier nur der Mercher und dann, ich wollte, das schreckt sie ab.
Ja, aber das heißt, du hängst mit denen rum, oder?
Du bist voll der coole Typ.
Ja, ja, aber, also, aber was dann, glaube ich, ganz viele Leute enttäuschen würde, ist, dass halt dieser Pass nicht bedeutet, dass du Heaven Shall Burn bist oder zu denen gehörst, die der Headliner des Festivals waren, sondern dass du halt die kleine Popelbär bist, die um 14 Uhr gespielt haben, wo ihr alle vielleicht noch gerade erstmal Zähne geputzt habt.
Ja, Vorteil war tatsächlich, dass wir halt so einen separaten Bereich durften, um die Show zu sehen. Und der permanente Biernachschub, ehrlich gesagt. Ja, das war so der,
grundsätzlichen
der geilste Benefit. Aber halt dieser abgesperrte Bereich, wo man sein darf und wo halt kein Gast hin kann. Und das heißt, du hast ein bisschen mehr Platz gehabt und musst dich überall dich so hindrängen. Das fand ich sehr entspannend. So
im Backstage in München, in der mittleren Halle, da gibt's ja auch oben diese Brücke,
ja, stimmt,
auf der FOH drauf ist. Und da kommt man auch in den Backstage. Und da oben ist es auch mega geil. Du hast einen sauguten Blick, siehst alles, bist easy, schnell im Backstage, ne, und kannst halt, das ist richtig geil, da abzuhängen und einfach mal eben kurz die Show zu gucken und dann wieder zu gehen.
Alles am Backstage in München ist geil.
Generell, wenn ich so an die besten Shows von unsere eigenen Shows denke, dann denke ich an München Backstage, egal auf welcher Bühne.
Ja.
Und Köln, Jungle Club, Jungle Club war das.
War auch geil, ja.
Da war Nofts als Mercher mit, glaube ich.
Jetzt,
da
war ich nicht.
Jetzt fällt mir gerade was ein, okay, was wirklich herausstechend war und wo wir beim Backstage in München sind, was aber lustigerweise nicht mal annähernd was mit unserer Show zu tun hatte. Wir haben dort ein Backstage-Apartment gehabt, wir konnten direkt auf dem Gelände schlafen, das ist quasi hinten raus,
richtig
über die Straße rüber und da ist ein Apartment drin. Und das ist aber so ein Multifunktionsgebäude irgendwie. Und und du kommst in dieses Haus rein und links ist unser Apartment und rechts ist so ein Multifunktionsraum. Als wir mittags angekommen sind, war da, glaube ich, eine Gospelchorprobe.
Gottesdienst irgendwas
oder sowas.
Gospel, irgendwas, ja.
Ja, und abends dann wurde da ein 16. Geburtstag gefeiert. Und wir lattenvoll, der Party im Backstage ist rum. Fett, da ist noch ein 16. Da gehen wir hin und so richtig großkotzig, die ziehen wir jetzt im Bierpong ab und klauen den Kartoffelsalat. Und im Endeffekt waren wir dann auf einmal mitten in dieser 16. Geburtstagsparty. Und was auf so typischen 16. Geburtstagen passiert, da kommt der Ex-Freund von der einen, der eigentlich nicht eingeladen ist, und der kommt, weil er sie zurückhaben möchte. Und dann fängt Stress an, weil sie ja schon was mit einem anderen hat, der auch auf der Party ist. Und dann ist es irgendwie so gelaufen, die haben halt irgendwie, die fanden es okay, dass wir uns da irgendwie so reingezeckt haben, was erstens mal super nett war. Ja. Also es war voll in Ordnung irgendwie. Und die waren auch alle total freundlich. Die haben irgendwann auch aufgehört, uns zu siezen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe ihnen dann gesagt, dass mir das ganz unangenehm ist und dass ich bitte nicht gesiezt werden will. Und die hat es aber irgendwie auch einen Scheißdreck interessiert, dass wir eine Band waren, die da gerade gegenüber gespielt haben, sondern wir waren halt einfach Dudes, die da geschlafen haben.
Wir waren
da. Ja. Und auf jeden Fall wurden wir dann auf einmal, weil wir mit Abstand die Ältesten auf dieser Party waren, wurden wir dann auf einmal Rausschmeißer für die Leute, die ungeladen auf die Party gekommen sind. Und haben dann, und auf einmal hat's irgendwie, wie so ein 16. Geburtstag ist, an allen Ecken gebrannt. Da hat irgendjemand gekotzt. Da kam jemand und hat Stress gemacht und mit Bierflaschen geschmissen. Da standen drei Leute, die rein wollten, die aber keiner da haben will. Und deswegen waren wir inklusive Crew auf einmal so ein bisschen der Security-Dienst der Party und haben das alles voll geregelt. Und es war auf jeden Fall, ich will gar nicht so arg ausschweifen, weil es wurde nur absurder und absurder. Und ein Zitat muss ich noch bringen. Ich sage aber nicht, wer es aus der Band war, wo einfach so ein Typ nicht gehen wollte. Und einer von uns, der lattenvoll gemeint hat so, ich habe noch nie einem 16-Jährigen aufs Maul gehauen. Aber, und dann war es auch schon wieder geklärt. Dieser Spruch hat seine Wirkung getragen. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich ritterlich ist, einem 16-Jährigen Schläger anzudrohen. Aber wir waren ja beauftragt.
Effektiv.
Und so. Ja. Und aber, okay, total witziger, absurder Abend. Und dann haben wir, glaube ich.
Das hört sich an wie so ein Drehbuch für so einen Till Schweiger-Film, ehrlich gesagt.
Stimmt. Und aber dann, die Pointe an der ganzen Geschichte war, wir haben, glaube ich, ein Dreivierteljahr später oder sowas wieder auf dem Impericon gespielt. Ich glaube, auch wieder auf dem Impericon. Und das war im Backstage in München. Wir hatten wieder dasselbe Apartment. und dieselbe Gang hat wieder in dem Raum den Geburtstag
gefeiert. Das war so weird.
Und es war einfach nur so Déjà-vu. So, die gucken uns an und meinen so irgendwie so, du hast so richtig gesehen, so, warte mal, also wir kennen uns doch irgendwie, aber es kann nicht sein, dass wir uns genau heute hier wieder zufällig treffen.
Wieder in München,
wieder in diesem Apartment-Partyraum. Und es war dann ganz herzlich, ein ganz tolles Wiedersehen auf jeden Fall.
Ich weiß es noch
nicht.
Und
dann haben wir noch ein bisschen Geburtstag mitgefeiert.
Habt ihr auch die gleichen Leute wieder rausgeschmissen?
Der zweite Abend war ruhig.
Ja,
da war es okay.
Ich erinnere mich noch, wie ich in dieses Apartment rein bin, da als erster alleine, und habe da gesehen, da ist eine Party, und ich habe innerlich schon so 1000 Ameisen gehabt irgendwie, und ich dachte mir, oh, das muss ich dir Jungs erzählen, da ist wieder eine Party, da geht wieder was ab, und irgendwann hat man dann gedacht, das sind sogar die gleichen Leute, und ich, oh, krass, ich muss das sehen, das glaubt ihr mir nicht.
Und kannst du dir vorstellen, wie so ein Hund, der so hin und her
und da ist das und da ist das, was, genau die gleichen,
ja, und es war so krass, also nur um zur Erklärung, was für einen Stellenwert das für uns hatte, ne? Wir haben zwei richtig geile Shows jeweils im Backstage gespielt. Das eine war im Paracon, was eh super krass war, und wir hatten einen guten Slot. Und das andere war, glaube ich, Bulls-Tour. Bulls-Tour, das heißt ausverkauft, 1400 Leute in dem Bums. Und jedes Mal, wenn wir sonntags heimgefahren sind, haben wir nur von den Geburtstagen gesprochen. Wo Kevin dann irgendwann mal gemeint hat, also, es ist witzig, wie niemand über die ungefähr krassesten Shows spricht, die wir gerade gespielt haben in unserer Karriere, sondern alle feiern einfach nur diese Geburtstage ab.
Ach Gott. Ah,
fantastisch.
Ey, das war wirklich, wirklich ein Träumchen.
Da sieht man, dass bei Bands nicht nur um Musik geht, sondern auch ums Zwischenmenschliche manchmal.
Ja, richtig. Fall. Und das ist wieder so das Ding, was ich auch gerade für meinen Post bei Instagram geschrieben habe, dass du diese ganzen Sachen, diese lustigen Absurditäten irgendwie mit deinen besten Kumpels erlebst. Wie schön ist das?
Ja, aber echt, man müsste irgendwie Buch führen. Man müsste das irgendwie festhalten, dass man sich immer an diese Geschichten erinnert, die so nach und nach aufkommen, wenn jemand erzählt.
Ja, vielleicht solltest du einfach damit anfangen, mit den Memoiren von Dominik Wirth.
Ja, aber hey, ich bin 31, da fehlt da die erste Hälfte von dem Buch. Schon. Ich hab ne lustige Story. Als ich mir Gedanken gemacht habe über lustige Stories, da bin ich relativ schnell auf die gekommen. Und eigentlich ist sie gar nicht lustig, sondern nur voll abstrus. Ich war auf Tour mit einer Band, wir haben in einer Eishockey-Arena gespielt, irgendwo in der Slowakei. Große Halle. Und da bei dieser Produktion war das auch so, dass viel Rigging mitgefahren ist, also viel Sachen um das Dach geflogen sind, man dafür aber lokale Rigger bestellt hat. Sprich, der Veranstalter war in dem Moment dafür zuständig. In unserem Fall waren es 8 Rigger, die wir gebraucht haben. Und die haben uns halt die Hängepunkte und sowas gemacht. Und naja, jedenfalls hat sich das beim Aufbau schon so ein bisschen angedeutet, dass die so auf Stress aus waren, so ein bisschen. Die waren so streitlustig, so, ne? Die haben ein bisschen provoziert und dann sich, ne, man hat gemerkt, die reden über die Crew und so. Und das hat so weit geführt, dass sich unser Produktionsleiter Markus damals mit dem Crew-Chef von diesen Riggern im LKW geprügelt hat. Voll, wirklich, kein Scheiß.
Shit.
Und also das war so, wir haben dann nach und nach hat jeder selber gemerkt, okay, das ist hier irgendwie
irgendwas
eine ganz heikle Situation, so dieser Vibe zwischen Tour-Crew und lokaler Crew. Und das Ende vom Lied war dann auch beim Abbau, ist das Erste, was passiert. Oder man baut halt alles wieder ab und braucht aber dafür diese Rigger. Ne? Da muss dann da einer hochklettern, muss irgend so ein Safety rausnehmen, damit die Motoren wieder verfahrbar sind und solche Sachen. Also man braucht diese Dudes. Und durch diese Streitigkeiten und dann natürlich, wie jeder zu seinem eigenen Chef, hinter seinem eigenen Chef stand, standen die am Ende der Show da und haben gesagt, fickt euch, wir bauen nicht ab. Also wir machen nichts, wir legen die Arbeit nieder.
Verein.
Und für uns hat es ja erstmal gehießen, okay, wir können nichts machen. Also ohne euch, also das Zeug hängt in der Decke, das muss hier runter, damit wir es abbauen können sozusagen. Ne? Und ne, da haben wir uns intern beraten so und irgendwann haben sie es halt gemacht, aber es war dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde die Situation, okay, das nimmt hier wirklich ganz komische Formen an, weil dann auch der Veranstalter auf Seiten der Rigger war und es war dann sozusagen alle gegen die Tour-Crew und wir haben, also alle Örtlichen gegen alle, die zu Gast waren sozusagen und man hat so, ich weiß noch, mein Kumpel Reini hat damals zu mir gesagt,
Reini.
Komm, ey, Shoutout an Reini, wir müssen jetzt hier aus dieser Halle raus. Weil die haben dann angefangen auch, Hallentüren abzusperren. Und unser eigentlicher Ausgang war plötzlich zugeschlossen. Niemand wusste warum. Gehen wir an die nächste Tür, zugeschlossen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier raus. Weil wir hatten Schiss, dass die einfach anfangen, hier so eine Massenschlägerei irgendwie zu provozieren. Man hat ja gemerkt, okay, der Chef prügelt sich schon mit dem und die sind eh so streitwillig irgendwie. Und es war ein so ein absurdes Gefühl.
Das ist doch komplett abstrus.
Du bist übel. Als Gast da, ne, die Leute sind schon weg, du bist dort, Tourcrew mit einer Produktion und du hast Schiss. Man hat einfach richtig Schiss. Man wusste nicht, was passiert. Die lachen die ganze Zeit, die machen so Jokes, die zeigen auf die Leute und also so, ne, und die waren alle so im Bauarbeiter-Style irgendwie, ne, alle so ein bisschen muskulös, kein T-Shirt, keine Ärmel und sowas, ne, und man hat halt.
Das ist ein Zeichen von Respekt.
Was passiert jetzt? Was ist, wenn die uns jetzt hier einfach alle knüppeln und die Produktion hängt immer noch da drin irgendwie? Naja, irgendwie hat es dann funktioniert. Ich weiß auch nicht, was der ausschlaggebende Punkt war.
In der Regel Geld.
Aber ja, vielleicht das.
Oder Bier.
Vielleicht das. Da gab es auch eine Vorgeschichte tatsächlich mit dem Veranstalter. Irgendwas mit falsch ausgezählte Tickets und zu wenig Kohle also irgendwie sowas. Aber naja, das war richtig, richtig weird. Du merkst dann plötzlich, okay, wenn die gegen uns sind, dann sind wir hier alleine. Irgendwo in der Slowakei, nachts um eins. Wenn die jetzt anfangen, Alter. So wie die drauf sind, irgendwie, keine Ahnung, die stellen sich einfach vor einen Nightliner. Sagen, pff, niet. Ne? Kommt ihr nicht rein, wir prügeln uns vorher. Und denkst, boah, krass.
Das wird jetzt ja geklärt.
Krass, was geht? Die meinen das ernst. Wie sind die drauf? Naja, das war echt ganz
das ist,
strange.
Das da hat ist man, wirklich hardcore.
Da habe ich mich so richtig im luftleeren Raum so gefühlt, so gemerkt, wenn die es drauf anlegen, haben wir ein echtes Problem hier. Ja. Ne? Dann halt, wenn es diese 10 gegen uns, ich weiß nicht, wir waren vielleicht 15 oder so, aber völlig krank.
Richtig Urock nehmen, das Ganze.
Das ist pervers. Mir ist gerade noch eine Story eingefallen, was komplett absurd ist. Oder was heißt, was absurd ist, einfach was total surreales. Wieder mal vom Southside. Ich gehe da in der Regel jedes Jahr hin. Bevor ihr euch wundert, das ist nicht alles in einem Jahr passiert. Und es war ein Jahr, wo wir eine verhältnismäßig kleine Gang waren. Ich war nur mit der Kati und dem Anselm da. Und das war das Jahr, in dem das Festival wegen Sturm abgebrochen wurde. Am Freitag. Und das war wirklich krass. Sowas habe ich noch nie erlebt. In so einer Größenordnung. Und der Donnerstag, natürlich, klar, alle pumpen auf dem Campingplatz, total cool. Freitags wurde dann gespielt. Ich glaube, das war tatsächlich sogar auch die Nummer mit dem Anti-Flag-Schlagzeug. Aha. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, aber dass es der Tag des Brexit-Votums war und deswegen alle irgendwie dachten, so, was geht eigentlich in der Welt ab? Und dann hieß es auf einmal, ich glaube Freitag um so 17 Uhr, 18 Uhr oder so, hieß es erstmal so, alle gehen jetzt auf die Zeltplätze. Jeder geht an seinen Platz, das Festivalgelände, also nicht der Campingplatz, sondern der Bühnenbereich, wird geräumt. Und da bist du schon mal so krank verunsichert. Du weißt erstmal nicht so richtig, was abgeht irgendwie. Das war tatsächlich auch in der Zeit, ist komisch, dass man jetzt schon sagt in der Zeit, weil eigentlich ist man da nicht raus, in der man irgendwie auch so der Terrorismus so ein bisschen omnipräsenter war. Das war, glaube ich, dasselbe Jahr, wo Rock am Ring wegen dieser Nummer an dem Tag gecancelt wurde, wo einfach viele Anschläge passiert sind. Und es war ein ganz befremdliches Gefühl, dass du jetzt in der Mitte von so einer Evakuierung bist. Das hat vielleicht so unterbewusst mitgespielt. Die haben natürlich gesagt, so, yo Leute, Unwettergefahr, ne? nicht irgendeiner mit der Kalaschnikow. Du wurdest natürlich aufgeklärt, was passiert. Aber es war total komisch irgendwie. Und dann war der Freitag und dann hieß
dann
es, okay.
Hast du halt ein Zelt.
Ja,
weißt du, die voll. Schreien, wir müssen hier abbrechen wegen Unwetter und du gehst in dein Zelt.
Voll, richtig. Und dann war auch so das Ding, okay, erstmal alle auf den Campingplatz. Und dann kamen die Durchsagen, die Campingplätze werden evakuiert. Geht in die Autos, versteckt euch, was wo geht irgendwie. Und wir haben aber gedacht, so, das kann doch eigentlich nicht so schlimm sein. Wir waren irgendwie so guten Glaubens und besoffen halt natürlich. Und dann gesagt, so, komm, wir verstecken uns im Zelt und sitzen das mal aus. Und haben uns zu dritt in das Zelt reingelegt und dachten, okay, wir warten mal. Und dann lagen wir, glaube ich, wirklich so eine halbe Stunde oder sowas da drin. Und dachten, ja, okay, wahrscheinlich heißt es in einer Stunde wieder, ja, können alle zurückkommen, cool, wir sind schon da. Und dann haben wir aber irgendwann so ein mulmiges Gefühl gekriegt, weil du bist auf einem Festival-Campingplatz. Jeder weiß, was da für ein Lautstärkepegel ist, was abgeht. Und wir waren aber so alleine, du hast nichts gehört, keinen Mucks mehr, bis auf Durchsagen. Und
dann haben denkst wir irgendwie, du halt irgendwann.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen jetzt mal raus. Und das war echt so, Okay, rausgegangen und in die Richtung, in die wir geguckt haben, war strahlender Sonnenschein. Mhm. Und wir dachten irgendwie so, hä, was geht ab? Und dann hast du dich aber 180 Grad gedreht und es war einfach Nacht dort. Es war wirklich so fucking schwarz, dunkel, finster, dass wir gesagt haben, okay, krass, wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich ins Auto gehen. Und haben es gemacht. Und mein Kumpel Anselm hat so einen Van, so einen A-Team-Bus. Und mit dem sind wir angekommen. Also richtig viel Platz.
Immerhin.
Immerhin.
Nicht mit dem Twingo oder?
Ja, ohne Scheiß. Und wir kamen an diesem Bus an und wir haben die Türen aufgemacht, sind rein und dann ging halt das Unwetter los, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und wir haben nicht so das Radio angemacht, so dieses Camp FM und sowas, sondern haben uns halt einfach da drin abgeschottet. Und es gab sowas, das haben wir einfach nicht mitgekriegt. Und das hieß quasi, wenn du einen Blinker an deinem Auto anmachst, heißt es, du kannst auch Leute aufnehmen. Mhm. Wir haben es einfach nicht mitgekriegt. Und deswegen haben wir auch nicht gesehen, dass Leute blinken, weil wir haben nicht rausgeschaut. Und wir haben da verhältnismäßig krank luxuriös geschlafen. Wir haben die Schlafsäcke mitgenommen irgendwie und uns dann hinten in diesen Van reingelegt und einfach gepennt bis zum nächsten Tag und irgendwie halt so dieses Unwetter ausgesessen. Und am nächsten Tag, du machst die Tür auf, kommst raus und es sieht halt aus wie im Kriegsgebiet. Es war total absurd. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann hieß es auf einmal so, Leute, das Festival ist für dieses Jahr gelaufen. Sorry, es ist so viel kaputt gegangen. Wir können euch nicht auf das Festivalgelände zurücklassen.
So
irgendwie
krank.
Geht's an euren Zeltplatz, baut alle Sachen ab, Samstagmorgens und fahrt nach Hause. Das war so crazy irgendwie. Also noch nie im Leben sowas erlebt und mitgekriegt. Und vor allem, ey, da geht's ja nicht um 5000 Leute, sondern um, was sind 70.000 oder so?
Stimmt, ja.
Also so eine Kleinstadt evakuieren, die im Endeffekt keine Rückzugsorte hat, bis auf die Autos.
Ja, aber echt.
Und da gab's ja Bilder von, so die Parkplätze sind ja gerne auf so Senken und sowas, und da gab's ja Bilder von Autos, die im Wasser standen.
Also ja, nicht nur so ein bisschen, sondern halt so halb gefüllt.
Ja,
so
halb gefüllt.
Boah.
Ja, krass.
Ich hatte, ich glaube, 5, 6, 7 Tage später einen Tattoo-Termin bei der lieben Gen Tonic. Und wir haben so gequatscht, wie immer, was so abgeht. Und sie war auch da. Wusste ich nicht. Und die hat erzählt, sie ist nicht mehr zum Auto gekommen. Die hatten keine Möglichkeit, in einem Auto abzuhängen irgendwie erst. Und die standen einfach nur rum mit ihrem Scheißdreck und wussten nicht, wohin. Die waren komplett verloren. Ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist irgendwie. Ich glaube, die haben noch bei irgendjemandem im Auto Unterschlupf gefunden. Die hat einfach nur gesagt, so, ich bin nicht zurück auf den Campingplatz. Ich habe meinen kompletten Scheißdreck dagelassen. Ich hatte nur meinen Rucksack quasi mit Klamotten dabei. Und ich habe mich einfach verpisst und bin nach Hause gegangen.
Hast du ihr dann noch erzählt, dass ihr eigentlich noch total viel Platz hattet im Auto?
Ja, ja, habe ich.
Und sie hat gesagt, oh, und da ist extra verstochen.
Ja, voll. Und ich habe mich richtig, wir haben uns alle richtig räudig gefühlt am nächsten Tag, weil wir hätten locker 5 Leute noch reingekriegt, dass man halt da irgendwie ausharrt. Aber wir haben halt alle ausgestreckt im Schlafsack gepennt.
Du machst die Sache nicht besser.
Nee, und richtig, richtig räudig gefühlt auf jeden Fall.
Ja, zu Recht. Aber naja, wenn man es halt nicht weiß, ist halt so. Das ist halt so. Und nach dieser Downer-Geschichte können wir vielleicht noch alle unser Lieblingskonzert, wo wir waren und gedacht haben, wie geil geht's mir gerade.
Okay.
Also ich habe da sogar 2.
Ja.
Also ich kann eine für euch erzählen.
Haben wir schon
waren wir da auch dabei?
Nee, sind okay. Beide für mich alleine. Mhm. Und zwar das erste war in Köln, das ist glaube ich jetzt auch schon 6 Jahre her oder 5 Jahre. Und das war bei Woodkid. Ich weiß, nicht jeder mag ihn, aber ich fand es sehr fantastisch, dort zu sein. Es war auch eher spontan. Ich habe irgendwo ein Plakat gesehen, wo Woodkid stand und dachte, hä, krass, cool, dass der heute spielt. Hab noch geguckt, ja, noch ein paar Tickets sind da, hab es gekauft und bin dahin und es war so ein richtig krasses Gänsehaut-Konzert, was ich aber spontan mir nur gegönnt habe und es war wirklich grandios, was aus diesem kleinen bärtigen Mann an Stimme rauskommt, ist unglaublich und dieser Vibe, den er hatte und das habe ich, glaube fast noch nie erlebt, wie bei ihm, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Auch wenn er jetzt gerade keine Musik macht oder macht er wieder welche, ist egal. Auf jeden Fall damals, vor ein paar Jahren, war das für mich so das grandioseste.
Er macht bestimmt gerade keine Musik, die Holzpreise sind ja übel durch die Decke gegangen.
Wow. Einfach nur, wow.
Hab das nicht mitgekriegt, ey. 100% Preissteigerung, voll krass.
Ja, und das war mein Gänsehaut-Konzert. Also das habe ich nicht oft gehabt, dass ich Gänsehaut beim Konzert bekomme oder denke so, wie geil geht's mir eigentlich gerade und wie geil ist alles gerade? Und das war eines dieser Konzerte, muss ich sagen. Hattet ihr schon Gänsehaut-Momente bei Konzerten? Also so richtig Gänsehaut, wo ihr gedacht habt, oh, fett.
Ja.
Ja, das ja, hatte ich auch.
Schon ein paar Mal. Ich bin aber auch easily impressed, muss man sagen. Nee, aber für mich war ein so ein Ding, das schon erzählte Blink-182-Konzert in Los Angeles, wo ich alleine war. Und mir auch einfach nur dachte, fuck, Blink. Als Support Lil Wayne und Neck Deep. Und ich habe mir schon so, wie krass geil ist dieses Line-Up alleine. Und ich dachte mir einfach nur so, 20 Jahre Enema of the State, die spielen dieses komplette Album. Im Endeffekt, es ist eine Hometown-Show. Und es war für mich einfach so total surreal, in diesem Lifestyle zu sein, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, irgendwie so ein bisschen. Und ich war da alleine so und...
Hast du getrunken?
Klar. Kann man nicht schönreden, war ich. Auch alleine. Und einfach so krass viele Leute. Ich bin auch in den Sänger von The Fever reingerannt und so. Und
mit Absicht?
Ja, so ein bisschen. Hey Jason, Freund geworfen. Und so. Nee, da war ich einfach so ein bisschen so überwältigt davon irgendwie von dieser Gesamtsituation. Das hat mich ganz, ganz happy und betroffen gemacht. Irgendwie auch, weil ich einfach überfordert war und weil ich alleine da war und das mit niemandem so instant teilen konnte.
Oh, das
nicht so
ich,
im Sinne von, man guckt rüber zum besten Kumpel und sagt, ey, wie krass! Oder zur Freundin, so kannst du es glauben, dass wir hier sind, sondern ich war da alleine und einfach überfordert mit meinem Leben.
Ja. Und dem Gefühl, wohin damit?
Ja, genau.
Ich kann ja nicht den wildfremden Mann neben mir umarmen auf einmal und sagen, oh, wie geil ist das hier, bitte?
Ja, ganz genau.
Kann man natürlich auch machen, aber es kommt meistens ein bisschen weird.
Habe ich lustigerweise gemacht. wir haben uns so ein bisschen angefreundet und der hat, glaube ich, gemerkt, dass ich so alleine da bin und so ein bisschen Gesprächsbedarf habe. Und ja, ich war da total glücklich, bis ich dann mit meinem Uber nach Hause gefahren bin und gelernt habe, dass die Uber-Preise von der Nachfrage abhängig sind. Meine Hinfahrt mich so $20 gekostet hat und die Rückfahrt, ich glaube, 74. Absurd auf jeden Fall. Und sonst so schöne, so richtig Momente, die mich so krass rühren, war auf jeden Fall für mich Anfang 2019, kurz bevor die Welt unterging, als ich mit meiner Freundin bei The Main in Köln war, weil ich die noch nie vorher gesehen habe, meine Favorite Band, und es war eine Live-Music Hall, die wir sehr lieben und wo ich schon ganz oft auf ganz vielen tollen Konzerten war und wir auch einmal das Glück hatten, selber dort spielen zu dürfen, und es war aber kaum was los. Die Live-Music Hall, die hat ja rechts und links in der Venue so Bars, ne? Und nicht mal bis dort standen die Leute. Also es war vielleicht ein Viertel dieser Halle gefüllt mit Menschen irgendwie, und dann steht da aber für mich so die größte Band der Welt eigentlich, und es war ein ganz intimes, persönliches Konzert, weil die haben das irgendwie so geschafft, dass sie dir das Gefühl vermitteln, dass sie genau für dich spielen, gerade so. Ja, und das war halt einfach krass, weil es mich so bewegt hat, weil die so ein krasses Feeling in mir ausgelöst haben irgendwie, was ganz, ganz besonders war. Und im Endeffekt ist jetzt nichts ganz Besonderes passiert, aber wenn man schon auf so 10.000 Konzerten war, wie wir und auch die Zuhörenden wahrscheinlich, dann reicht's ja schon, wenn dir irgendwie sowas in Erinnerung bleibt, irgendwie dafür, dass es dann was Besonderes ist irgendwie. Weil
es muss ja nicht immer krass was passieren, es muss sich ja niemand ausrutschen oder...
Ja,
es muss ja einfach nur fürs Gefühl was Gutes sein.
Ja, ich meine, man ist ja auch so irgendwann so ein bisschen verwöhnt. Je mehr Konzerte man sieht, desto normaler und krasser oder entkrasst wird alles irgendwie, weil du halt einfach so viel gesehen hast, und manchmal ist halt einfach so ein Konzertabend dann einfach nur irgendein Konzertabend, und wenn dann mal wieder was so krass raussticht und nicht dadurch, weil einer die ganze Zeit Saltos macht oder so, sondern einfach, weil es dich so irgendwie berührt und anspricht, dann ist es schon was sehr Besonderes für mich.
Deswegen wird, glaube ich, das erste Konzert nach dem Ganzen, glaube ich, extremst krass werden.
Wird krass, die ersten paar Konzerte, so wenn man mal realisiert,
deswegen,
okay, so muss crazy, ich, es geht mal wieder laut um.
Vielleicht wird man es auch scheiße finden.
Ja, vielleicht schon.
Vielleicht,
ja.
Ich mag das, dass alle Leute von mir Abstand halten.
Ich mag halt keine Menschen, das ist halt so ein Problem bei Konzertgängern.
Ah, ja.
Ich mag Menschenmassen auch nicht, also ich stehe ja immer hinten.
Ja, oder FOH oder so.
Oder an der Bar. Direkt. weil ich das gar nicht mag, so eingepresst zu sein und sowas.
Ich überhaupt auch nicht. Ich hatte es nur einmal, das war mein zweites gutes, geiles, also es gibt natürlich mehrere Konzerte, die ich super fand, aber zum Beispiel war das bei Casper im Substage. Mhm. Das war einer der wenigen Momente, wo ich mich bis fast nach vorne gedrängelt habe und die ganzen Kiddies weggeboxt habe. und habe da lautstark mitgesungen, weil mich das damals, es ist jetzt auch, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre her, das Konzert, weil mich das damals so mitgenommen hat, die ganzen CDs war mit XOXO, glaube ich, das Album.
Ja, das war schon krass.
Und das hat mich richtig krass gefesselt, vor allem es war perfekt, hat mich so damals so mitgenommen und mich inspiriert und mich bestärkt in vielen Dingen. Und dann, als das Lied kam, das sind bei mir auch, bin ich glaube komplett ausgeflippt. Und ich als introvertierter Typ, ist was sehr außergewöhnlich, dass ich mal lautstark mitsinge und also so richtig aus vollem Halt, die Leute um mich rum haben mich auch angeguckt, als ob ich ein Marsmensch wäre. Weil ich gefühlt einer der Ältesten war und der dann auch noch alles mitsingt. Das war
und kleine Kinder schlägt.
Und kleine Kinder schlägt. Ja. Ein paar fanden es gut. Aber ja, das war so ein Konzert, wo ich echt viel Gänsehaut hatte und wo ich so eins der wenigen, wo ich auch echt viel mitgesungen habe und das hat sich sehr stark bei mir eingebrannt, muss
das
ich sagen.
Das ist schön.
Ja.
Da muss ich dran denken, ich war mal, also ich habe ja eine krasse Band, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Ghost Inside ist meine Lieblingsband. Ja.
Nie gehört.
Never heard of it.
Ich war mal mit, wer war denn das? Kevin, Flo und Luke in Hamburg, genau, um eine Show zu gucken, sind da hingefahren, um die Show zu gucken. Es war ein Geburtstagsgeschenk auch, genau. Und was ich erinnere mich da noch so gut daran, weil ich völlig überrascht war. Ich als Diehard-Fan dachte, ich weiß alles über die Band. Ich kenne alles und hier weiß über den Release Bescheid und so. Jedenfalls waren wir dann da rein. Da ist auch noch eine lustige Geschichte, erzähle ich später vielleicht. Waren wir da rein und die haben halt ihr Set gespielt und ich war auch so richtig, kopfmäßig voll in dieser Show. Und dann haben sie einen neuen Song announced, den sie auch direkt gespielt haben und ich war so völlig wie, hä? Was? Crazy. Und ich war so richtig, das hat mich so richtig euphorisiert, weil ich eh schon in diesem Moment da so drin war. Krass, die haben einen neuen Song. Und ich höre ihn auch gleich. So dieses, das war nicht nur.
Wir als erster Mensch der Welt, ja.
Gefühlt als erster Mensch der Welt, ja. Und ja, da haben sie, Out of Control war der Song. Und da haben sie gespielt und ich war so völlig, wahrscheinlich mit offenem
auch
Mund.
Auch Out of Control.
Offenem Mund habe ich auf die Bühne geguckt. Und gedacht, wie geil.
Und da hat sich der Dom zum zweiten Mal auf ein Konzert eingenässt.
Neuen Song, nee. Da war, aber da war die lustige Geschichte. Da sind wir eben zu viert hingefahren. Von hier unten nach Hamburg, langer Weg. Und dann waren wir ein Wochenende da, haben einen Tag gesoffen und waren dann tagsüber in der Stadt oder sowas. Und dann wäre abends das Konzert gewesen. Dann hat aber der Flo, der dabei war, der hatte erstmal kein Ticket. Wir anderen drei hatten Tickets und der kam irgendwie spontan mit, haben gesagt, ach, kauf mal vor Ort, ne, so, klar. War natürlich direkt ausverkauft, okay, schau mal halt vor der Halle, ob da jemand rumrennt. Ist auch jemand rumgerannt, aber noch mehr Leute, die dieses Ticket kaufen wollten. Also ging der Preis entsprechend nach oben. Und irgendwann war es dann, so wirklich, er hat dem Menschen das Ticket aus der Hand genommen, einfach hat ihm gesagt, ich zahle 50 Euro und damit ist gut. Ne? Und dann war es geklärt, ne? die anderen so, 35, ja, ich würde auch 40 zahlen. Ne? Und er nimmt es einfach und gibt ihm das Geld in die Hand und 50 Euro und damit war es cool, okay, der hat ein Ticket, wunderbar. Und dann war es aber so, es ging ihm so schlecht, weil er, ich glaube, hat auch noch gekränkelt oder so irgendwas. Er ist nicht in diese Show rein, weil er gesagt hat, also dann, als es schlussendlich losging, dann so, boah, nee, ich muss zurück ins Hotel. So zurück ins Hotel. Und wir waren irgendwie ganz zu dritt den restlichen Abend so. Ey, echt. Naja, egal. Lustige Geschichte.
Mir fällt gerade noch was Außergewöhnliches ein, was ich mal gesehen habe. Es war im Schlachthof in Wiesbaden. Und ich weiß nicht, ob es eine Tour oder so eine Festivaltour so ein bisschen war. Und Headliner war am Boys That's Fire. Und davor haben noch Silverstein gespielt. Auch sehr geliebte Band von mir. Und der Sänger von Boys That's Fire, Nathan, der war erkältet. Der konnte einfach nicht so Vollgas singen. Mhm. Und hat gesagt, so, ja, aber wir wollen natürlich irgendwie so die Show trotzdem stattfinden lassen. Deswegen haben wir uns was überlegt. Und der Sänger von Silverstein hat einfach quasi das komplette Set ihn gebackupt. Und die haben zu zweit gesungen.
Boah, stark.
Und da dachte ich mir auch so, krass, das ist jetzt eigentlich so eine unglückliche Fügung, aber dadurch siehst du etwas, was wahrscheinlich genau nur einmal zu Menschengedenken stattfindet, dass diese zwei dieses Set zusammen singen, was unglaublich schön und krass war irgendwie, wo ich mir auch dachte, so dicken Respekt. Ich meine, klar, man kennt Boys That's Fire Songs, aber dass er sich dann also auf die Bühne stellt und das gleich so mitperformt, nachdem er selber davor gerade schon mal eine Dreiviertelstunde ein perverses Set geliefert hat. Dann dachte ich mir auch so, heftig, das werde ich nie wieder sehen und niemand anders auf der Welt auch. Das war sowas ganz Besonderes.
Ja, fantastisch. Ja, geil. Wenn wir jetzt schon bei Musik sind, dann würde ich ja sagen, kommen wir zu unserer Musik des Tages.
Ah, sind wir schon wieder
so weit. Der Domme muss schon wieder spicken. Miri, hast du deinen Song?
Ja, natürlich habe ich meinen Song. Der ist direkt vor mir, ohne diesmal zu scrollen. Meiner kommt von Garden Hat und heißt Underwater. Ein schöner, eher ruhiger Song.
Sehr schöner Song. Wir haben heute alle so melancholische.
Ja, auf jeden Fall. Aber das darf auch mal sein. Zum Jubiläum immer was Melancholisches.
Mhm. Melancholisch.
Passt perfekt. Ja, was soll man sagen? Es hat ein ruhiger, schöner Song. Ich kann nicht viel darüber sagen. Hört ihn euch an, habt Spaß damit, seid ein bisschen melancholisch mit uns und
Das trifft es gut auf den Punkt.
Genau, deswegen kann jetzt der liebe Samuel seinen Song dann präsentieren.
Okay, meiner ist von auch einer meiner krassen Lieblingsbands, wo ich mich gefragt habe, warum habe ich noch keinen Song in die Playlist gemacht? von der Band Turnover und heißt Cutting My Fingers Off. Und es ist einfach so ein richtig schöner, geiler Herzschmerz-Breakup-Song. Unglaublich krasser, sehr sphärisch, die Stimmung ist incredible. Ich weiß noch, das war der erste Song, den ich von dieser Band jemals gehört habe oder zumindest bewusst auf jeden Fall, und ich höre das Ding und denke mir so, krass, das ist glaube ich der beste Song, den ich je in meinem Leben gehört habe, wer ist das? Und dann irgendwie, krass, Turnover, ja doch, irgendwie schon mal ein Begriff gewesen. Und dann habe ich mich natürlich direkt mit der kompletten Diskografie auseinandergesetzt und habe gemerkt, was für eine crazy Wandlung die von ihrer ersten EP bis zum letzten Album musikalisch durchgemacht haben, ist ganz krass. Alles super geil, aber jedes Album hat so ein bisschen ein abweichendes Genre. Und deswegen ist es safe auch nicht der letzte Turnover-Song, den ich da reinmache.
Nice. Bin gespannt. Mein Song kommt von der Band Story Untold. Der heißt Drown in My Mind, genau.
Das ist richtig geil.
Ich finde ihn mega gut. Cooler Song, geiler Text, in dem man so richtig auch drownen kann.
In deinem Mind?
Sich in seinem Mind rein verdrownen kann. Nee, lohnt sich. Lohnt sich, anhören, Spaß haben.
Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Song. Richtig klassischer, geiler Pop-Punk-Song. Eher einfach Pop als Punk.
Drei tolle Songs, die wir wieder ausgesucht haben.
Burleske Songs.
Ich wollte jetzt auch gegen Ende noch ein paar Hard Facts droppen lassen. Und zwar bei der 10. Folge haben wir tatsächlich über 700 Follower bei Instagram, was schon mal fantastisch ist.
Voll crazy.
Echt, haben wir? Ja. Hab da lange nicht mehr reingeschaut. Über 700,
ich glaube 710 oder so.
Genau. Wir sind
in drei Monaten.
Drei Monate 700 Follower, fantastisch.
Ja.
Wir sind gerade beim Pericon und sind da unter den Top 10 Europe Podcasts. Auch sehr geil.
Dafür, dass wir bis dato 9 Folgen rausgebracht haben, was uns so krass freut.
Aber echt geil.
Also deswegen schaut dann im Pericon.
Richtig crazy, vielen Dank. Ja. Vielen Dank dafür.
Stimmt. Uns da supporten, würde ich sagen.
Und auch vielen Dank an all diejenigen, die dafür voten.
Genau.
Ja.
Vor allem unsere Patrons, die jeden Tag.
Die sind auch echt am Start, richtig. Oh, wir können aus unseren Patrons eine eigene Promo-Agentur machen.
Echt so.
Fantastisch von euch. Deswegen vielen lieben Dank an unsere Patrons.
Und an alle, die gewotet haben und die halt echt irgendwie, dass ihr regelmäßig unsere Sachen hört.
Ja, voll geil. Ja. Daher vielen lieben Dank.
Das ist cool, das macht Spaß, das ist schön zu sehen.
Ja, auf das erste von vielen noch kommenden Jubiläums.
Jubiläes, ja.
Jubilarian.
Das ist so mein Name.
Jubilarian.
Nein, also wirklich vielen, vielen Dank. Das geht jetzt echt so ein Vierteljahr hier und wir können uns das schon überhaupt nicht mehr wegdenken, diesen Podcast zu machen, weil
Bier zu trinken.
Weil das voll viel Spaß macht. Also mich erfüllt das richtig, muss ich sagen. Weil so das ist das, was am ehesten, ne, finde ich, in einer Band spielen gleichkommt, was man ja gerade nicht so richtig machen kann und darf.
Stimmt,
vor allem. Und das ist so irgendwie so das nächste Äquivalent dazu, weswegen mir es wahrscheinlich so viel Spaß macht. Und ich finde es total geil und es freut mich, dass wir das nicht nur irgendwie für so 10 Leute machen, die das gerne hören, sondern dass ihr echt so viele seid und uns da supportet. Das ist richtig geil. Vielen Dank.
Dankeschön.
Es ist eigentlich so eine neu entdeckte Leidenschaft so ein bisschen. Als der Miri um die Ecke kam mit, ey, wollen wir mal podcasten? Da dachte ich so,
was ein Spaß.
Ich bin kein Podcaster. So, aber ich glaube, wenn man sich dann da mal so ein bisschen reindenkt und checkt, okay, im Grunde müssen wir ja auch nicht hier was performen oder darstellen oder so. Im Grunde, plump gesagt, wie es die meisten wahrscheinlich sagen, aber sitzen wir zusammen, wir recorden es halt einfach nur.
Ja.
Und das ist irgendwie cool. Das so gefunden zu haben und dass das so Spaß macht und dass das gut ankommt.
Ja.
Wir kriegen immer coole Feedbacks, wir haben echt schon treue Fans, gefühlt Diehard-Fans haben wir auch schon, die uns immer schreiben. Montagnachts kommt die Folge raus, ich gehe Montag um 7 Uhr Gassi und sehe da schon Nachrichten von Menschen, die sagen, geile Folge, die sich dann irgendwie
lustigste
zwischen
Folge
0 und 7 und Uhr diese Folge reingefahren
haben. Wie krass ist das?
Völlig übel, voll geil.
Das ist richtig schön. Also ihr müsst nicht auf uns künftig verzichten, das klingt total eingebildet.
Ihr freut unser Herz sehr stark.
Wir werden das weitermachen.
Ja, genau, darauf wollte ich mit dem Satz nicht hinaus, sondern einfach nur so, wir werden das voll weitermachen, weil es uns übelst Spaß macht und euch hoffentlich auch noch sehr lange.
Genau, in diesem Sinne, wir freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste Folge und dass wir
die nächste Folge wird mega gut.
Mega, echt Murphy. So.
Yes.
Bis dann.
Vielen Dank, mach's gut.
So long, Hong Kong.
Wow, das ist gut. Das finde ich richtig gut. So long, Hong Kong. Geil.